Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf, um den Predigtdienst zu machen. Und ich hatte eine interessante Begegnung. Ich bin mit der S-Bahn gefahren und da war heute eine Umfrage, wohin ich fahre, woher ich komme, ob ich zu Fuß zur S-Bahn gegangen bin und der Anlass meiner Reise. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre zu einem Predigtdienst in eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Und der Mann hat gestaunt, er war so professionell, er hat nichts kommentiert, aber ich habe gesehen, das hat er, glaube ich, noch nie von jemand gehört. Genau, so bin ich heute hier, auch trotz der Witterung gut angekommen. Und ja, ich freue mich, ich habe herzliche Grüße mitgebracht. Ich habe ja einige von euch gestern gesehen in unserer Gemeinde bei dem Konzert. Schön, dass ihr da wart und auch alle anderen möchte ich grüßen und ein gutes neues Jahr wünschen unter Gottes Segen. Ja, zu Beginn eines Jahres machen wir uns ja oft Zukunftspläne. Wir überlegen, was wir alles tun und unternehmen wollen. Und im heutigen Predigttext geht es auch um ein Spannungsfeld. Einmal um ganz ambitionierte Zukunftsplanung einerseits und andererseits auch um das Erkennen der menschlichen Begrenztheit oder unserer Grenzen. Und am Ende resultiert daraus, dass wir das Gute tun sollen, das Gott uns vor die Füße legt. Das ist auch das Thema der Predigt, das Gute tun, das Gott uns vor die Füße legt. Aber hören wir erstmal auf den Bibeltext aus Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Ich lese ihn aus der Übersetzung der Basisbibel. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Dieser Bibeltext, so alt er auch ist, passt ganz gut in unsere Zeit, finde ich. Viele Menschen planen und organisieren ihre Aktivitäten ganz eigenständig, ohne auch nur zu berücksichtigen, dass Gott dabei auch eine Rolle spielen könnte. Und die Beispiele sind auch für uns heute ganz gut nachvollziehbar. Auch heute wollen so manche in eine fremde Stadt reisen, andere Kulturen kennenlernen. Besonders junge Menschen verbringen gerne ein Jahr im Ausland, auch eins unserer Kinder, um zu studieren, um Sprachkenntnisse zu erwerben oder in einem fremden Land zu arbeiten, um dadurch bessere Chancen später auf dem Arbeitsmarkt zu haben oder einen guten Job zu bekommen. Aber schauen wir uns erstmal an, welches die gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe waren, auf die dieser Text Bezug nimmt. Ein Großteil des Reichtums, der damals im römischen Imperium geschaffen wurde, zu dem ja auch Israel gehörte zu dieser Zeit, war auf zweierlei Arten erworben worden. Einmal gab es die Pachteinnahmen der reichen Landbesitzer und zweitens wurde der Reichtum durch bürgerliche Kaufleute erwirtschaftet, die durch cleveres Handeltreiben reich geworden waren. Und diese Machenschaften der Oberschicht, die zum Teil große Ländereien besaßen und diese teuer an Bauern verpachteten, diesen Tatbestand kritisiert Jakobus gleich im folgenden Kapitel 5 sehr scharf. Und warum? weil sie oft unerträglich hohe Pachtzahlungen verlangten, sodass diese Bauern langfristig völlig verarmten. Und am Ende von unserem Kapitel 4 hingegen, in dem jetzt der Predigttext steht, geht es ihm um diese reichen Kaufleute, die auch viel Geld erwirtschaftet haben. Sie vergrößerten ihren Gewinn, indem sie bereits bestehende oder neu gegründete Städte bereisten, weil dort der Handel oft viel besser florierte als auf dem Land. Und das Vorausberechnen von Kosten und Gewinnen war Teil ihres Geschäftslebens. Sie waren sicherlich nicht alle wohlhabend, aber dennoch werden sie hier im Text als besonders profitgierig dargestellt. Sie blieben häufig für viele Monate oder sogar ein ganzes Jahr in diesen Städten, damit sich natürlich auch die Reisekosten rentierten und der Gewinn möglichst hoch ausfiel. Und ganz offenbar war ihr Fehler, dass sie diese Vorausplanung ihres Gewinns sehr hochmütig und selbstherrlich betrieben. Ja, sie waren sich darin so sicher, dass sie Gott bei ihren Berechnungen und Planungen ganz außen vor ließen. Wie geht es uns heute damit? Passiert es uns nicht auch manchmal, dass wir tolle Zukunftspläne machen, anspruchsvolle Jobs ergreifen, mit denen viel Geld zu verdienen ist, ins Ausland umziehen, ohne vorher mal innezuhalten und zu fragen, Gott zu fragen, was er denn dazu zu sagen hat? Versteht mich bitte hier nicht falsch. Es ist völlig in Ordnung und auch erforderlich, Zukunftspläne zu machen. Und es spricht auch gar nichts dagegen, dass ein Christ einen gut bezahlten Job annimmt. Aber hier geht es einfach darum, ob wir Gott mit einbeziehen in unsere Planung, ob wir eingestehen vor Gott, dass wir zukünftige Entwicklungen nicht selbst in der Hand haben, dass wir geopolitische Entwicklungen zum Beispiel nicht überblicken können und beeinflussen können. Denn letztlich weiß Gott allein, wie unser Morgen aussehen wird. Ein Prototyp dieser unrechtmäßigen Gewinnsucht, wie hier bei den handeltreibenden Kaufleuten, ist an anderer Stelle in der Bibel der reiche Kornbauer. Für ihn ist der Gewinn nicht Aufgabe, sondern er betrachtet das als sein Privateigentum. Der reiche Kornbauer, ich denke, den meisten ist es bekannt, der plant ja von seinen Gewinnen noch eine Scheune zu bauen und noch mehr Ertrag zu erzielen. Und ihm wird am Ende gesagt, ja du Narre, heute in dieser Nacht wirst du sterben und wirst dich vor Gott verantworten müssen und deine Pläne sind damit zunichte. Und dieses Denken, dass all sein Besitz Privateigentum ist, wurde ihm zum Verhängnis. Nicht von ungefähr kommt das Wort privat vom lateinischen privare, was auf Deutsch interessanterweise berauben heißt. Und Luther, der ja oft eine drastische Sprache gepflegt hat, hat einmal gesagt, alles, was wir haben, muss stehen im Dienst. Und wenn es nicht im Dienst steht, dann ist es Raub. Wenn also erwirtschafteter Gewinn im Dienst Gottes steht, dann steht er auch im Segen. Und das stellt Jakobus hier gar nicht in Frage. Aber diese selbstherrliche Einstellung derer, die den Gewinn erwirtschaften, diese Haltung widersetzt er sich hier. In Jeremia im Alten Testament in Kapitel 9, Vers 22 und 23 lesen wir auch etwas Ähnliches, was uns Menschen auffordert, sich nichts auf unseren Reichtum, unsere Weisheit oder Stärke einzubilden. Da steht, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Nein, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, nämlich dass er weiß, ich, der Herr, bin es, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit wirkt. Denn an solchen Menschen habe ich wohlgefallen. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht erst groß darzustellen, wie weise und clever wir sind. Denn unsere Weisheit und Erkenntnis und Einsicht ist sehr begrenzt. Und wenn wir Menschen mit unserem Latein am Ende sind, dann fängt Gott erst richtig an. Auch Jakobus setzt in unserem Bibeltext einen Gegenakzent zu der vermeintlichen Omnipotenz des Menschen, indem er schreibt: Was ist schon euer Leben? Das Leben ist nur ein Rauch, ein Dampfwölkchen, das eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Diese Kaufleute im damaligen Israel waren ja der Überzeugung, alle Handelsgeschäfte erfolgreich planen und selbst schaffen zu können. Ganz egal, was sie sich vornahmen, auch das Erzielen der errechneten Gewinnmargen, sie glaubten, all das selbst in der Hand zu haben. Und irgendwie erinnert mich das auch ein bisschen an die Prognosen großer Gewinnzuwächse unserer Konzerne. Heutzutage immer mehr wollen. Nicht ein positiver Geschäftsabschluss reicht. Nein, der bilanzierte Gewinn muss jedes Jahr um so und so viel größer werden. Und das auf Kosten vieler Arbeitnehmer, vieler Zulieferer, auf Kosten der Gesundheit mancher Manager und auch auf Kosten der Umwelt. Und dieser abgehobenen Haltung und Selbstüberschätzung der Menschen wird hier Einhalt geboten, indem die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens betont wird. Was ist euer Leben mehr als ein Rauch, ein Dampf, wie es wörtlich heißt, der schnell verfliegt und kaum etwas davon wird bleiben? Und diesem Typus von Mensch wird hier ganz eindeutig vermittelt: Halte doch mal inne und werde dir bewusst, dass du all deine großen Erfolge nicht erreichen könntest, wenn es nicht Gott als Geber der Gaben ermöglichen würde. Werde dir darüber klar, dass dein Leben, deine Gesundheit, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für deine Zukunftspläne nicht in deiner Hand liegen. Und finde zu einer demütigen Haltung gegenüber dem allmächtigen Gott, indem du eingestehst: Nur wenn du Gott es willst und mein Leben erhältst, dann werde ich auch deine Pläne verwirklichen können. Aber Achtung, an dieser Stelle müssen wir mal überlegen oder berücksichtigen, dass nicht alle Menschen in ihrem Denken gleich sind. Die einen müssen vielleicht in ihrer Selbstüberschätzung ein bisschen gebremst werden, und andere lassen sich auch ganz schnell demotivieren. Und da finde ich es auch mal wichtig, sich selber zu fragen: Was bin ich selbst für ein Typ Mensch? Und wo will Gott mir persönlich etwas dazu sagen? Manchem dient der Vergleich mit dem vergänglichen Dampf vielleicht auch als willkommener Anlass zu sagen, dass es sich ja gar nicht lohnt, sich einzusetzen, etwas anzupacken. Und ich denke, wenn du merkst, dass du eher zu dem zweiten Typ Mensch gehörst, also dem, der sich leicht demotivieren lässt, dann kommen einem vielleicht eher solche Gedanken: Was soll denn ein einzelner Mensch schon bewirken? Ist unsere Lebenszeit nicht viel zu kurz und die Kraft zu begrenzt, um etwas Großes zu schaffen? Und wem von uns gelingt es schon, so frühzeitig und treffsicher die eigene Berufung zu finden, dass er oder sie wenigstens lange Jahre seines Lebens, der eigenen Lebenszeit, das tun kann, was auch einen bleibenden Wert erzeugt im Reich Gottes? Und sind nicht manchmal die Kosten höher als der Gewinn? Ist es das wert, die ganzen Missverständnisse, Opfer oder sogar Misserfolge zu ertragen für das bisschen, was wir am Ende als Ergebnis sehen? Ist unser Leben doch nur wie ein kleiner Dunst oder Dampf? So betrachtet können Menschen auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, indem das Wissen um die eigene Vergänglichkeit, auch um die menschliche Begrenztheit, sie lähmt oder zur Untätigkeit verleitet. Und auch das, denke ich, ist nicht im Sinne unseres Herrn. Dennoch, Jakobus schaut hier hinter die Kulissen und er glaubt, dass es mehr gibt als dieses vordergründig Sichtbare. Und das gilt nun für beide Typen von Menschen. Wenn unser Glaube nämlich nicht nur Formsache ist, sondern lebendig sein soll, im Kontakt mit Jesus gelebt wird, dann können wir auch erkennen, was Gott geplant hat für uns, was Gott uns vor die Füße legt. Das Gute, das wir unbedingt tun sollen, die Wege, die wir unbedingt gehen sollten oder Dinge, an denen wir auf jeden Fall mitwirken sollten, weil sie bleibenden Wert haben. Und obwohl unser Leben wie ein Dampf ist, kann es wirklich Sinn haben, was wir tun und lassen. Es gibt da Bleibendes. Wir können Werte schaffen, die vielleicht auch dann noch weiterwirken, wenn wir selbst nicht mehr da sind. Wir können etwas davon erkennen durch die leise Stimme von Gottes Geist in unserem Inneren. Vielleicht ist es wie so eine Spur in jedem Leben, die es zu finden gilt. Ein Pfad, der angelegt ist, eine Richtung, eine innere Überzeugung. Und dieses Gute, um das wir in unserem Inneren wissen, das sollten wir auch tun. Das, was Gott jedem individuell vor die Füße legt, was sich in unserem Alltag manchmal auch ganz unscheinbar ergibt. Das heißt auch, wir müssen nicht alles tun. Der Verantwortungshorizont eines einzelnen Menschen ist begrenzt. Dieser Satz soll uns also nicht überfordern. Aber er soll klarstellen, dass Gott uns wissen lässt, wo wir uns einsetzen sollen, wo er unser Mitwirken zum Guten gebrauchen will. So wie es auch in Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Oder manchem ist vielleicht die Übersetzung Martin Luthers geläufiger. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es gibt also diese guten Werke, die guten Dinge, die Gott ganz individuell für uns vorbereitet hat. Glaubst du das, dass Gott ganz persönlich für dich bestimmte Aufgaben vorbereitet hat, wo er dich gebrauchen möchte? Egal wie alt du bist, egal wie begabt du dich selber fühlst oder für wie fähig du dich selbst hältst, das, was dir Gott vor die Füße legt, was er dir deutlich macht, das ist es, was wir auch umsetzen sollen. Und dieser Text endet ja mit der Aussage, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig. Und in älteren Bibelübersetzungen wird es noch viel schärfer formuliert. Da steht, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wenn wir mal Sünde als das definieren, wie es im Ursprung, vom Ursprung her, was es bedeutet, nämlich Trennung von Gott, dann heißt das, wer das, was einem Gott individuell vor die Füße legt, nicht tut, und aufträgt, wer das verweigert, der lässt unweigerlich zu, dass so eine Trennung entsteht zwischen ihm und Gott oder ihr und Gott. Ja, es scheint irgendwie fast unmöglich, nah bei Gott zu sein und das zu ignorieren, was er uns aufträgt. Sicher, es ist wahr, dass Gott jedem Menschen nachgeht und darum wirbt, ihm wieder näher zu kommen. Er gibt ja keinen Menschen auf. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, auch wenn wir uns von ihm entfernt haben. Es besteht immer diese Chance, zurückzukommen zu Gott, Aber am besten ist es doch, wir entfernen uns erst gar nicht von ihm, indem wir mutig auch diese Schritte gehen, die er uns weist. Vielleicht taucht hier in unseren Gedanken auch so manche alte biblische Lebensweisheit auf, wie aus Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Berücksichtigen wir so etwas bei unserer Lebensgestaltung, bei unseren wichtigen Entscheidungen, dass es im Leben am allermeisten darauf ankommt, uns Schätze im Himmel zu sammeln? Schätze oder Werte, die weder Rost noch Motten zerfressen? Oder heute würden wir vielleicht eher sagen, Schätze zu sammeln, die weder durch eine Immobilienkrise noch durch einen Börsencrash zerstört werden. Himmlische Schätze. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Das geschieht ja immer wieder, auch in unserer heutigen so sicheren Zeit. Einige erinnern sich vielleicht noch an den großen Juwelenraub im Louvre in Paris letztes Jahr. Also auch da kann so etwas geschehen. Denn wo Reichtum ist, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. So heißt es in Matthäus 6, Vers 21. Darum geht es letztlich. Wofür unser Herz schlägt, wofür wir uns mit unserer ganzen Kraft einsetzen, was uns am wichtigsten ist im Leben. Sind wir da gerade bei Gott und seiner Sache, bei seinem Reich? Und wenn wir so Jesus-zentriert leben, dann können wir auch getrost in die Zukunft blicken und auch planen, auch berufliche und andere große Ziele ins Auge fassen. Aber immer in dem Bewusstsein, dass unser Gott die Geschicke lenkt und dass das Geplante umgesetzt werden wird, wenn er es will und wenn er es für gut befindet. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns wieder bewusst machen, worin denn dieses Gute besteht, das wir heute und morgen tun sollen, wofür wir gebraucht werden, was unsere Mitmenschen brauchen, was wir ihnen geben können, auch wenn es vielleicht Mühe macht. Denn Mühe machen ist ja nichts Schlechtes, wenn wir uns um einen Mitmenschen bemühen. Ich möchte euch einladen, die folgenden Fragen einfach mal mit in die kommende Woche zu nehmen und zu bewegen. Was braucht dein was braucht dein Umfeld von dir? Was braucht die Welt von dir? Und was will Gott durch dich bewirken? Vielleicht auch in diesem noch ganz neuen Jahr. Was legt dir Gott vor die Füße, was du mit seiner Kraft schaffen kannst und anpacken kannst? Amen. Amen. Vater im Himmel, am Anfang eines neuen Jahres stehen wir vor dir und bitten dich um Weisheit zu erkennen, was dieses Gute ist, das du jedem Einzelnen von uns vor die Füße legst. Herr, schenk uns einfach, dass wir erkennen, was du als unsere Aufgabe gesehen hast, dass wir es annehmen können. Zeige uns die Wege, die wir unbedingt gehen sollen, weil es deine Wege sind und weil du uns genau da zum Segen setzen willst. Sei du selbst der Antrieb und Mittelpunkt all unserer Zukunftspläne, denn bei dir finden wir die richtigen Wege und in dir sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wir bitten dich da um deine Leitung. Wir bitten dich, führe uns und geh mit uns mit deinem Segen durch dieses neue Jahr 2026. Amen.